Sie sind jetzt schon eine Weile in der Beratung tätig. Was ist die Erfahrung? Mit welchen Anliegen kommen denn Personen zur Beratung?
Zwei Gruppen. Einmal bei der Wohnungssuche, was sie erlebt haben. Und es gibt auch Nachbarschaftskonflikte. Wenn ab eines heftigen Nachbarschaftsgespräch auch solche Worte fallen, geh endlich mal zurück, wo du herkommst, oder noch schlimmer für die türkeistämmige Bürger sagen Gesprächspartner, sage ich mal, oft, dass die zu Erdogans Reich zurückziehen sollen. Und bei Menschen aus dem afrikanischen Raum fällt auch oft das Hinwort. Und dann ist es natürlich auch ein Thema für uns.
Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt war ja schon öfter im Fokus der Öffentlichkeit, also vor allem dann, wenn es um rassistische Diskriminierung geht oder auch darum, dass Menschen diskriminiert werden, die vielleicht finanziell nicht so gut gestellt sind. Wie kann denn die Fachstelle gegen Diskriminierung dagegen helfen?
Wenn die Ratsuchende, wenn die Betroffenen sich an uns wenden, organisieren wir in aller Regel sehr schnell einen Gesprächstermin, wo wir die Personen vertraulich beraten. Also wir beraten in einer sehr zugewandten Atmosphäre. Das bedeutet, wir beraten hier eindeutig parteiisch im Sinne der Betroffenen. Ganz, ganz wichtig ist, was die Menschen auch von uns wollen. Das heißt, auch wenn wir zum Beispiel in ganz eindeutigen Fällen der Perspektive der Fachstelle uns wünschen würden, dass es zum Beispiel zu einer Klage kommt, aber die Personen wollen das nicht. Wir respektieren und akzeptieren das natürlich. Je nach der Situation gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder schreiben wir an die Gegenseite oder machen auch eine Diskriminierungsbeschwerde. Die Betroffenen können ihre Rechte, ihre Ansprüche aus Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, aus AGG, juristisch geltend machen. Und dann kann man gucken, wie die Gegenseite reagiert, ob ein Entgegenkommen signalisiert wird oder ob die Beschwerde schlichtweg abgewiesen wird. Dann gibt es die Möglichkeit, auf Unterlassung, Schadenersatz oder Entschädigung zu klagen.
Also jetzt höre ich daraus, dass Klagen also dann auch als zweiter Schritt ein wichtiges Mittel in Ihrer Arbeit sind. An welchen Stellen greift denn das? Also zum Beispiel bei der Wohnungssuche stelle ich mir das schwierig vor, weil es schwer nachweisbar ist. Was haben Sie denn da für eine Erfahrung? Welche Klagen haben gute Erfolgsaussichten?
Ich habe gelernt, innerhalb von 2 Jahren, dass der Nachweis der Diskriminierung schwierig ist, aber auch nicht so schwierig. In einigen Fällen klappt das. Manchmal sagen die Vermieter oder Makler in Gegenwart von Zeugen, dass sie zum Beispiel eine Familie oder eine Frau mit Kopftuch als Mieter sich nicht vorstellen können. Es gibt aber auch mittlerweile einige Fälle, wo die Wohnungssuchenden aktiv geworden sind und ein Testing gemacht haben. Das heißt, wenn sie 4, 5, 6 Mal abgelehnt worden sind, mit ihrem Klarnamen sich beworben und werden abgelehnt, dann schöpfen sie halt Verdacht. Naja, das kann auch auf den nicht deutsch klingenden Namen zurückzuführen sein und holen einen Freund, eine Freundin mit einem deutsch klingenden Namen. Und in einigen Fällen erleben wir, dass sie dann doch zur Wohnungsbesichtigung eingeladen werden. Das ist schon zumindest ein starkes Indiz dafür, dass dort eine Diskriminierung vorliegt. Und im Moment läuft tatsächlich eine Klage, die wir auch begleiten. Und 2 weiteren Klagen werden derzeit vorbereitet.
Also auf was klagt man dann? Wie ich das verstanden habe, ist es nach dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz nicht möglich, dass man sich sozusagen das Recht auf Wohnung einklagt.
Exakt, genau. Das ist eine große Schwachstelle aus meiner Sicht des AGG, weil die meisten Menschen brauchen eine Wohnung und suchen eine Wohnung und erleben diese Diskriminierung. das führt also im Endeffekt durch den Klageweg nicht zur Wohnung. Also es gibt ein Urteil in Hamburg, wo nach so einem Testingfall die Situation nachgewiesen gesehen wurde und die diskriminierende Seite auf Zahlung von 3 Kaltmieten verurteilt wurde in der ersten Instanz. Aber wie gesagt, das führt nicht zu einer Wohnung, was allerdings nicht ausschließt, dass man im Rahmen der vorgerichtlichen Verhandlungen, Gespräche oder Korrespondenz doch der Vermieterseite nahelegen kann. Das ist sowas von eindeutig. Lassen Sie uns durch einen vorgerichtlichen Vergleich beenden und geben Sie dieser Person diese Wohnung. Und das ist tatsächlich in einem Fall auch gelungen, weil die Vermieter auch nicht unbedingt wollen, dass in der Presse gegebenenfalls namentlich benannt werden dann.
Also es ist tatsächlich auch so, dass dann dadurch natürlich, wenn viele Klagen eingehen, ein Bewusstsein geschafft werden kann, vielleicht auch mehr bei den Vermietern und Vermieterinnen. Jetzt gibt es noch eine Sache bei den Klagen, die ich gerne ansprechen würde, nämlich Sammelklagen. Die sind nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz nicht möglich.
Nein.
Wäre das erstrebenswert? Wäre das eine Möglichkeit, mehr Handlungsspielräume zu schaffen?
Ja, auf jeden Fall. Also Verbandsklagerecht gibt es nicht. Prozessstandschaft gibt es auch in AGG-Systematik nicht. Gut, dass Sie das ansprechen, weil wir erleben in schon vielen Fällen, dass die Personen sich zurückhalten und nicht klagen, weil die finanziellen Mittel dazu oft fehlen. Und das AGG ist ja ein relativ neues Feld, weil Vergleichsurteile nicht vorliegen, kann man auch nicht richtig sicher sein, auch wenn die Beweislage aus unserer Sicht oder aus der Sicht der Betroffenen ziemlich eindeutig ist. Viele Menschen wollen dieses Risiko nicht eingehen. Durch Verbandsklage könnte man oder Prozessanschaft könnte man dort auch Urteile bekommen, ohne dass die Betroffenen direkt klagen müssen.
Mich würde interessieren, Sie sitzen ja in Berlin in Gegenden in Kreuzberg, wo in Berlin schon sehr lange viele Menschen mit Migrationshintergrund leben oder inzwischen ja auch, wenn man da eigentlich gar nicht mehr von Migrationshintergrund sprechen kann.
Ja.
Haben Sie da eine langfristige Perspektive, was sich dann in solchen Bezirken wie Kreuzberg oder so verändert hat bezüglich Diskriminierung?
Jetzt als Person, ein bisschen unabhängig von der Fachstelle, in Kreuzberg fühle ich mich als türkeistämmiger Mensch sicher. Sich geändert hat aus bestimmten Wohngebieten von Kreuzberg, da insbesondere im Gewerbebereich, wo öffentlicher Schutz weniger gegeben ist, stellt man fest, dass migrantische Gewerbe, migrantische Läden zunehmend gefährdet sind. Wobei die Zivilgesellschaft, also in der Zivilgesellschaft Widerstand wächst und groß geworden ist in manchen. Also ich denke, ich kann natürlich nicht sagen, es gibt in Kreuzberg keine Diskriminierung. Also soweit würde ich nicht gehen. Aber was Diskriminierung anbetrifft, fühle ich mich persönlich in Kreuzberg ziemlich sicher.
Wenn wir mal ein bisschen kleiner gucken, die Fachstelle gegen Diskriminierung, für die Sie arbeiten, die gibt es jetzt seit so 1,5-2 Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Ist vielleicht schwierig, das so zu messen, aber wie bewerten Sie die Auswirkungen von Ihrer Arbeit bisher und also sowas auch im Hinterkopf, wer da vielleicht durch die Maschen fällt und wo man irgendwie merkt, da kann man viel erreichen?
Das sind jetzt aber auf Ebene der Beratungen. Also ich merke, das Gewicht der Fachstelle wirkt. Wenn wir mit unserem Briefbogen einen Brief schreiben, zeigen sich die Vermieter in zumindest einigen Fällen schon entgegenkommend. Also das ist jetzt nicht im Bereich der rassistischen Diskriminierung, sondern im Bereich der Diskriminierung der Menschen mit einer Behinderung haben wir zum Beispiel geschafft, dass ein Vermieter dem Ratsuchenden in Sachen behindertengerechten Umbau des Badezimmers entgegengekommen ist, wo es keinen Anspruch gegeben hat. Das führt auch dazu, dass zunehmend mehr Personen zu uns die Beratung kommen.
Zu der Arbeit der Fachstelle gegen Diskriminierung, da gehört nicht nur die Beratung Betroffener, in der Sie jetzt speziell tätig sind, sondern auch so eine strukturellere Arbeit, die von anderen Personen übernommen wird, aber auch zu der Fachstelle gehört. Was muss denn da passieren, um vielleicht auch sozusagen mehr Bewusstsein zu schaffen, zum Beispiel bei Vermieterinnen, um die Diskriminierung abzuschwächen?
Ja. Die Fachstelle besteht sozusagen aus zwei Trägern. Das TBB übernimmt Beratung und Begleitung. Die Kolleginnen und Kollegen von Urban Plus, das ist ein Stadtforschungsbüro, übernehmen den Teil Strategie, Bildung und Vernetzung. Das Ziel ist, innerhalb des Projektzeitraumes zumindest ein Leitbild zu entwickeln, das dann auch die Vermieter und die betroffenen Verwaltungen zum Beispiel auch mit unterzeichnen und mittragen. In diesem Dokument sollen die Unterzeichnenden ganz grob gesagt sich dazu verpflichten, der Diskriminierung, soweit es geht, entgegenzuwirken. Das hat natürlich nach außen eine große präventive Wirkung. Also was ich auch sehr wichtig finde, es gibt einen Fachbeirat, wo Antidiskriminierungsberatungsstellen, Verwaltungen, aber auch Vermietende mit dabei sind.
Manchmal gibt es ja so Forderungen nach zum Beispiel Quoten auf dem Wohnungsmarkt, auch für Menschen, die Sozialhilfe erhalten oder so, dass da Wohnungen zur Verfügung gestellt werden oder aber auch anonymisierte Verfahren bei der Wohnungssuche. Wenn Sie da mit Ihrem Hintergrund in der Beratung darauf schauen, was halten Sie von solchen Methoden?
Also das ist, ich muss betonen, wir sind in der Fachstelle noch nicht so weit, da eine einheitliche Linie verabschiedet zu haben. Ich persönlich denke, wenn Quoten, dann Mindestquoten, also nicht Höchstquoten, sondern Mindestquoten. Ich würde es sehr, sehr begrüßen, dass anonymisierte Bewerbungen auch mittlerweile wie im Arbeitsbereich praktiziert, auch bei Wohnungsbewerbungen gemacht werden können oder eingeführt werden wird. Zumindest für den ersten Schritt halte ich für einen sehr guten Beginn.
Ich habe gelesen, dass private Vermieter, dass da tatsächlich mehr rassistische Diskriminierung stattfindet. Das war, glaube ich, so eine Recherche von dem Korrektiv-Investigativ-Journalismus-Kollektiv. Welche unterschiedlichen Werkzeuge bräuchte das da vielleicht auch?
Also ich würde sagen, bei Landesunternehmen und Genossenschaften, also eher bei Landesunternehmen, könnte man über die Politik, über Aufsichtsräte mehr Einfluss nehmen. Und bei den privaten Eigentümern, was wir auch machen, über deren Verbände. Also natürlich Gespräche und Schulungen sind ganz wichtig, gerade auch bei den privaten Eigentümern, aber wo natürlich keine Einsicht festgestellt werden kann, dann sind Klagen halt geboten.
Jetzt haben wir ganz viel schon über die Arbeit der Beratungsstelle gesprochen. Wenn man jetzt ein bisschen größer auf den Diskurs schaut, der da zurzeit auch ganz intensiv bundesweit, aber auch in Berlin geführt wird, um den Wohnungsmarkt, was ist denn da Ihre Perspektive darauf? Findet das Thema Diskriminierung da ausreichend Raum? Also wird das ausreichend thematisiert?
Bisher nicht. Im Moment läuft ja die Diskussion Neubau oder Bestand. Das wird auch ein bisschen argumentiert, wenn wir ausreichend Wohnraum hätten, also viel mehr neu bauen würden und entsprechend Wohnungsangebot erweitern würden, würde Diskriminierung zurückgehen. Also dieser These stehe ich sehr skeptisch gegenüber, weil wir konkret, also auf Basis der zum Beispiel leerstehenden Wohnungen erleben, dass es Diskriminierung gibt. Es ist unbestritten, dass wir, um den Wohnungsmarkt zu entlasten, auch Neubau, aber insbesondere bezahlbaren Neubau brauchen. Aber ob dadurch die erlebte Diskriminierung signifikant zurückgeht, da, wie gesagt, da bin ich ziemlich skeptisch.
Es ist ja ganz häufig die Forderung, jetzt gerade nach mehr gemeinnützigen Wohnungsbau konkret mit Enteignungsforderungen. Wie müsste denn Ihrer Meinung nach gemeinnütziger Wohnungsbau genauer aussehen, um diskriminierende Strukturen zu verändern?
Also jetzt aus der konkreten Arbeit heraus, gemeinnütziger Wohnungsbau allen gegenüber offen sein und letztendlich die Entscheidungsträgerinnen dann, wenn es soweit ist, dass die Wohnungen bezugsfertig geworden sind, sehr diskriminierungssensibel entscheiden und was nicht nur rassistische Diskriminierung anbetrifft, sondern auch Andersbehandlung aufgrund des sozialen Status, also aufgrund der Geldbeutel.